Erstmal ist heute deine Errettung. Deine Errettung ist ein Werk Gottes. Dass du heute Morgen hier bist, das ist nicht dein Verdienst. Gut, du bist aufgestanden, du hast dich angezogen, du hast dich fertig gemacht. Du hast vielleicht Taxi benutzt, du hast Auto benutzt, du bist so hierher gekommen. Aber das ist nicht der Grund. Deine Errettung ist ein Werk des Heiligen Geistes. Glaub mir das. Und darum möchte ich ein paar Gedanken loswerden. Und vielleicht einige wird es schockieren, weil Gott ganz persönlich redet. Gott sagt, du bist der Mann, du bist die Frau, die ich erretten möchte. Also du sagst ja, ich bin kein Sünder, ich bin kein Verbrecher. Und ich möchte heute Morgen, weil einige so im Urlaub noch sind und unterwegs sind, ich möchte für Christen predigen, die zu Hause geblieben sind. Auch die brauchen Gottes Wort. Auch die brauchen die Gnade Gottes. Aber zuerst einmal, ich lade dich herzlich ein für Mittwoch. Mittwoch werde ich über Jesus sprechen. Jesus ist total anders. Anders, als du das von der Kirche her weißt, von der Religion her weißt, vom Konfirmandenunterricht weißt. Jesus ist total anders. Und über diesen anderen Jesus werde ich sprechen. Es gibt einen anderen Jesus, als was die Juden verkündigen, als was die Kirche verkündigt, als was die Christen hin und her verkündigen. Jesus will alles haben oder gar nichts. Das ist dieser Jesus, dieser totale Jesus. Am Freitag wird das Thema sein, was für einen Jesus beten wir an. Was für Jesus beten wir an? Wir sprechen dieses nächste Wochenende über Jesus. Was für einen Jesus betest du an? Einen weibischen Jesus, der schmachtet und leidet und so weiter? Oder einen siegreichen Jesus, der alles überwunden hat, der alles unter seine Füße geworfen hat und sagt, ich bin der Herr, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Was für einen Jesus beten wir an? Samstag werde ich darüber sprechen, ich bin nicht perfekt, aber wertvoll. Ich bin nicht perfekt, du auch nicht, wir nicht. Es gibt keine perfekte Gemeinde. Glaub mir das, wenn du eine perfekte Gemeinde suchst, dann bist du hier falsch bei uns. Wir sind nicht perfekt, nur einer ist perfekt, Jesus Christus, Halleluja. Er ist der Vollkommene, der von keiner Sünde wusste, der überhaupt nichts Übles getan hat. Also, aber wir sind wertvoll. Gott hat uns geliebt, eh und je. Und dann am nächsten Sonntag, so Gott will und wir leben, wenn man die Träume auf dem Altar legt und wir haben Träume und du möchtest, dass deine Träume realisiert werden, bring deine Träume auf dem Altar. Lege es Gott hin, überlasse es Gott, so wie Abraham den Isaak. Opfer deinen Traum auf dem Altar und du wirst sehen, du wirst einen neuen Isaak, eine neue, was weiß ich, Tochter, Sohn bekommen, wieder zurückbekommen. Aber wir müssen zuerst mal opfern. Solange du es nicht geopfert hast, wirst du nicht ein gesegnetes Kind, ein gesegneter Mann, eine gesegnete Frau, eine gesegnete Arbeit, was auch immer ist, bringen. Du liebst die Arbeit, du liebst dein Geld, du liebst dein Haus, du liebst deinen Garten, du liebst alles, aber es muss auf dem Altar gelegt werden zuerst. Zuerst von Gott abgesegnet werden. So, deine Errettung ist ein Werk des lebendigen Gottes. Gott ist der Schöpfer, wir sind seine Hände Werk und ich werde heute über den Bruder Jona sprechen. Jona ist einer der größten Propheten für mich. Und wie Gott diesen Jona, diesen Mann zubereitet hat, darüber werde ich reden. Jona hat von Gott einen Auftrag bekommen. Und Jona, manche Leute sagen, der ist Gott weggelaufen. Nein, dem ist die Last zu schwer geworden. Der hat Angst gehabt. Ich fürchte. Der hat Angst gehabt. Und er ist vor der Aufgabe davongelaufen. Viele Christen laufen von der Aufgabe weg, die Gott ihnen stellt. Und sie fürchten sich. Und Jona lief also weg, er soll nach Ninive gehen und dort predigen. Er muss gar nichts Schlimmes tun, er muss nur sagen, noch 40 Tage und Ninive geht unter. Weißt du, viele Leute haben Angst vor der Wahrheit, die Wahrheit auszusprechen. Nicht nur die Wahrheit zu kennen, es ist schon viel zu wissen, was die Wahrheit ist, aber dann jemand die Wahrheit sagen, Ninive, in 40 Tagen geht ihr alle unter. Und da läuft er, davor hat er Angst. Und was passiert, wenn sie nicht untergeht? Was passiert, wenn ich als Lügner mich rausstelle? Es ist erstaunlich, wie Gott den Jona hier behandelt. Und Gott demonstriert, gerade am Jona, was Gnade wirklich ist, wie Gnade funktioniert. Es sind viele große Gedanken, die mir hier eigentlich in den Sinn gekommen ist. Als Gott zu mir sprach, rede über die Errettung. Ist Gottes Werk, deine Errettung, meine Errettung, unsere Errettung ist Gottes Werk, das ist nicht unser Verdienst. Niemand kann sagen, ich bin gläubig geworden, ich bin Christ geworden. Es ist Gottes Gnade, dass du das bist. Was macht Gott aus missratenen Christen, die ihm unter die Hände kaputt gehen, zerbrechen? Und wir viele Christen zerbrechen, weil sie einen Auftrag haben, irgendwo hinzugehen, irgendetwas zu tun, irgendjemand was zu sagen, irgendwas zu geben. Und die sagen, das kann ich nicht, dazu bin ich nicht in der Lage. Ich habe Angst. Und ich predige für Christen, die Angst haben. Die Angst haben. Es sind nicht alle dickköpfig und stur und so weiter. Weißt du, der Jona hat Gottes Stimme gehört und hat sich aufgemacht. Er ist rausgegangen. Er ist zum Hafen gegangen, bloß in die falsche Richtung, weil er Angst hatte. Christen haben Angst, Gottes Auftrag auszuführen. Gott sagt dir die Wahrheit, aber du hast ja Angst vor der Wahrheit. Die Gründe dafür wissen wir nicht ganz genau, was den Jona noch bewegt hat, in die falsche Richtung zu gehen. Es kann sein, dass es ungehorsam war. Ich bezweifle, dass es ungehorsam war. Denn er war im Schiff, als das Schiff auf und ab ging. Er schlief, er war ruhig. Er sagte, was soll's mich? Ich bin ja unterwegs. Ich kann ja in Ninive predigen, ich kann auch in Tarsis predigen. Aber nein, Gott will ihn in Ninive haben und nicht in Tarsis. Gott will ihn nach Ninive bringen. Weißt du, wir möchten gerne, ja, Herr, ich kann dir überall dienen auf der Welt. Ich kann in New York dir predigen, ich kann in Moskau dir predigen, ich kann in Peking dir predigen, ich kann überall dir predigen. Aber nein, Gott sagt, nein, du musst nach Ninive. Die sind die Verstockten und Bösen. Die Leute von Tarsis, das sind fromme Leute. Das sind ja Juden, die dort sich angesiedelt haben. Vielleicht mochte er die Leute nicht von Ninive. Und wisst ihr, Geschwister, bei uns passiert das auch, ja. Die Ausländer, die Fremden, die Flüchtlinge und so weiter. Wir mögen vielleicht die Leute nicht, aber gerade zu den Leuten, zu denen wir nicht hin möchten, schickt uns der liebe Gott. Die Moslems. Und zu denen schickt uns Gott, geht hin in alle Welt und predigt das Evangelium aller Kreatur. Zu den Kleinen, zu den Armen, zu den Ausgestoßenen. Ja, wir haben Angst. Leute, da verdienen wir nichts dabei, wenn wir zu den Armen das Evangelium bringen. Da muss man auch draufzahlen. Verstehst du, um was es geht hier? Ich weiß nicht, was der Grund war, warum der Jona in die falsche Richtung gegangen ist. Vielleicht Nationalstolz. Also die sind doch nicht wert. Die brauchen wir doch nicht im Himmel. Hauptsache, dass wir Juden in den Himmel kommen, aber nicht die da. Und vielleicht hat er auch Angst vor ihnen gehabt, denn wir wissen ja, die Leute von Ninive, das waren brutale Leute, da sind die Nazis gar nicht mitgekommen. So brutal waren die Leute von Ninive, wenn wir so ihre Geschichte lesen. Aber Jona hatte den Befehl Gottes und er gehorchte, wenn ich in Jona 1, Vers 7 lese. Er gehorchte, er machte sich auf, er ging. Weißt du, wir gehen und wir predigen, aber wir müssen an der richtigen Adresse gehen. Gott schickt uns zu den richtigen Leuten, die er sich ausgesucht hat. Du kannst für dein Leben nicht die Leute raussuchen, zu denen du hingehst, denen du dienen sollst, für die du arbeiten sollst. So, er hat einfach gesagt, nein, Herr, ich gehe, aber nicht dorthin. Kennst du sowas? Kennst du sowas? Er ging bewusst oder unbewusst in die falsche Richtung. Und weißt du, und dann kam, dann sitzt er, weißt du, er kommt zum Hafen dort und gerade ein Platz noch in der Kajüte, eine Einzelkajüte ist noch frei. Das ist für mich. Herr, ich danke dir. Siehst du, so führt Gott. Weißt du, was günstig ist, dass plötzlich du einen Sitzplatz hast oder dass du plötzlich so eine Kabine hast im Schiff und was das auch immer ist. Die günstigen Gelegenheiten sind nicht immer Gottes Gelegenheiten. Soll ich dir die Wahrheit sagen, was Gottes Gelegenheiten sind? Und ich habe diese Woche gepredigt, was ungünstig ist. Das ist, da drin ist Gott. In den Verlegenheiten, in den Unmöglichkeiten, nicht günstig. Weißt du, und jetzt kommt noch so großer Recht, starker Wind. Oh, Halleluja, Herr, in deinem Namen gehen wir jetzt. Siehst du, wir haben sogar Aufwind. Die Segnungen, die Vorzüge, die Vorteile sind nicht immer Gottes Werke. Gott arbeitet ganz anders. Er will uns erlösen von diesem pfingstlich-charismatischen Denken. Ach, es geht so wunderbar, Halleluja. Es geht gar nicht so wunderbar. Wenn du mit Gott gehst, ist es katastrophal. Weißt du, und jetzt sagst du, Bruder Matthäus, was predigst denn du? Ich predige das Evangelium, das volle Evangelium. Da ist alles drin, auch die bitteren Kräuter. Da ist alles drin. Und Gott ließ einen Sturm aufkommen. Dann, aber Herr, ich bin doch in deinem Willen. Ich gehe jetzt predigen. Ich will ja dir dienen. Und ich predige für Menschen, die Gott dienen wollen, die was für Gott tun wollen, die nicht nur herumsitzen möchten, die Gottes Stimme hören. Für die möchte ich heute Morgen predigen. So, und Gott führt manchmal die Menschen ganz anders, als sie denken. Zuerst musst du erlöst werden, bevor du andere erlöst. Zuerst musst du geheilt werden, bevor andere geheilt werden. Zuerst musst du befreit werden, bevor andere befreit werden. Der Herr will zuerst mal an dir ein Werk vollbringen. Und deshalb, Jona, Jesus sagt, es wird kein anderes Zeichen diesem Volk Israel gegeben, als das Zeichen Jona. Zuerst musst du im Bauch des Fisches mal schwimmen gelernt haben. So, was macht Gott? Für einen einzigen Menschen lässt er einen Sturm kommen. Für einen einzigen Menschen schafft er einen Fisch. Für einen einzigen Menschen verschaffte ein Rizinus, für einen einzigen Menschen verschaffte so ein Käfer da, so eine Raupe, für einen einzigen Menschen verschaffte Ostwind, was Gott für einen einzigen Menschen tut. Überleg mal einmal, was Gott alles so für dich macht. Du kannst es gar nicht fassen. Der opfert ganze Völker nur, um dich zu retten, opfert sogar seinen lieben Sohn im Himmel, spendet den Heiligen Geist, um dich und mich fertig zu machen für die Erlösung. Das macht Gott alles. Gott verschafft so viele positive Dinge. Ein Mensch muss manchmal schwere Wege gehen und trotzige Wege gehen und sagt, nein, Herr, ich gehe in die andere Richtung. Und Gott macht Kurskorrektur. Und heute Morgen will der Herr bei einigen Kurskorrektur vornehmen. Es sei denn, sie erlauben es. Aber manche erlauben es nicht. Die müssen noch mehr in Sturm hinein, mehr in Schwierigkeiten hinein. Und da muss rauf und runter gehen, dass wir verzagten am Leben. Ein Mensch muss manchmal schwere Wege gehen, wenn er nicht in der Schule Gottes ist. Und wir sind alle nicht in der Schule Gottes. Weißt du, wir sind alles Faulenzer. Wir sitzen lieber rum und philosophieren und meditieren und machen alles Mögliche. Und der liebe Gott sagt, du musst hier hinsetzen und mal die Lektion mit mir durchnehmen. Aber Herr, das ist so schwer. Für jeden hat Gott einen ganz besonderen Auftrag. Geh nach Nineveh. Geh nach Nineveh. Was dein Nineveh ist, das musst du selber rausfinden, das kann ich dir nicht sagen. Jona fürchtete Gott. Und Jona war kein Gottloser, kein Heide. Er fürchtete Gott. Er war kein Götzendiener. Er hat den Herrn lieb gehabt. Er fürchtete Gott. Aber Gott hat für ihn einen speziellen Auftrag gehabt. Jona floh vor seinem Auftrag. Und viele Menschen fliehen vor ihren göttlichen Auftrag. Jeder Mensch von uns hat eine besondere Salbung, besonderen Dienst, besondere Aufgabe, besondere Funktion. Und viele laufen dem weg. Die möchten lieber das andere machen, was die anderen machen. Aber der Herr sagt, nimm den Besen in der Hand und fang an zu kehren. Oder mach dies und jenes. Aber Herr, das ist unter meiner Würde. Weißt du, wir möchten alle gleich übernatürlich wirken, aber Gott fängt zuerst mal ganz natürlich mit uns zu arbeiten an. Jona kannte den wahren, lebendigen Gott. Und er kannte auch die Leute von Nineveh. Das sind gottlose Menschen, zu denen gehe ich nicht. Ich möchte lieber zu den Christen gehen. Weißt du, zur Hausbibelstunde oder im Hauskreis, wo man nur Kaffee schlürfen kann und ein bisschen Keks kriegt und sonst was und gemütlich beieinander sitzt. Aber der Herr sagt, geh in die Hölle. Hier, klipp und klar, Jona, geh in die Hölle. Geh zu diesen bösen Rabauken, diesen Banditen, diesen Süfkis oder wie du auch diese Leute alle nennen möchtest. Weißt du, sich zu Gott zu bekennen, ist nicht immer leicht. In der Gemeinde, oh Geschwister, ich liebe den Herrn. Aber geh auf die Straße und sag auf dem Leopoldplatz hier oder Breitscheidplatz, Leute, schaut her, ich liebe Jesus. Die sagen, Vogel hast du. Oder bei dir stimmt was nicht. Weißt du, sich zu Gott zu bekennen, ist nicht einfach. Plötzlich hast du Hohn und Spott und Kritik. Was fällt dir ein? Hast du das nicht gelesen? Hast du den nicht, kennst du nicht den Philosophen und jenen Philosophen? Da kommen sie mit allen Philosophen und da merkst du, dass du ein Hinterwäldler bist am Schluss. Weißt du, sich zu Gott zu bekennen, das erfordert Hingabe und dann musst du Prüfungen bestehen. Guck mal, der Elia bekennt sich zu Gott, der Herr ist Gott, der mit Feuer antwortet. Und dann kommt die Frau vom König und sagt, du Hochmann, morgen kommt dein Kopf dran. Und weißt du, wenn du dich zu Gott bekennst, geht's an Kopf und Kragen. Ob du mir das glaubst oder nicht. Entweder bist du ein Christ oder bist kein Christ. Weißt du, wir spielen Religion, Kirche, Gemeinde. Aber Gott sagt, geht hin an den Hecken und Zäunen. Jona, es gibt viele Wege für dich, weiterzukommen. Und eines, was du jetzt hier eingeschlagen hast, ist einfach wegzulaufen, woanders hinzugehen. Gott hat dich hier in diese Gemeinde hineingestellt, oder egal welche Gemeinde, aber du bist in einer Gemeinde und es ist nichts Einfaches, als wegzulaufen und sagen, Leute, die anderen. Mein Vater hat immer so einen schönen, dummen Spruch gehabt und hat gesagt, ne, dumm war er gar nicht. Das war ein ganz kluger Spruch. Da hat gesagt, immer Johannes, wo du nicht bist, da leckt ein Kälber Honig. Da ist Paradies, da ist Schlaraffenland, wo du nicht bist. Und du merkst ganz schnell, wenn du woanders hingehst, die kochen auch mit Wasser. Die kochen auch mit Wasser. Also die ganze Dummheit, was die Leute sagen, woanders. Wenn du hier nicht dich bewährst, wirst du dich nirgendwo bewähren. Selbst wenn du ins Paradies landen würdest. würde sich nirgendwo bewähren. Jonah geht in die falsche Richtung. Tarsis, dort sind Juden, dort ist eine Synagoge, dort ist eine Gemeinde. Dort sind fröhliche Menschen, die singen Halleluja. Aber Ninive, nee. Die hacken einen auf einen und kritisieren einen. Jonas Flucht bringt sogar das Meer zum Schäumen. Glaub mir das. Weißt du, wenn wir nicht im Willen Gottes sind, die ganze Natur arbeitet gegen uns. Ob du das verstehst oder nicht. Der ganze Körper arbeitet gegen dir. Die ganzen Umstände arbeiten gegen dich. Da fängt das Meer an zu schäumen. Aus dem Nichts. Die ganze Unterwelt fängt an zu toben. Weil Jonah nicht an dem Platz ist, wo er hingehört. Deshalb, Geschwister, ist es so wichtig zu wissen, da gehöre ich hin, das ist mein Platz. Das ist meine Situation, das ist meine Aufgabe. Das muss ich tun. Und im Augenblick, wo du das nicht tust, da kriegst du Beulen. Da kriegst du Geschwüre. Da kriegst du, was weiß ich, Ängste. Da geratest du in Panik. Naja, wir Christen, wir schlafen. Jonah schlief und war ganz gemütlich, da hat nicht einmal gebetet. Da weiß er, ich bin ja auf dem Weg, ich werde predigen. Aber in Tarsis. Wenn Kinder Gottes dem Schöpfer aus der Schule laufen und nicht gehorchen, dann stellt sich die ganze Schöpfung, das ist meine große Entdeckung, die ganze Schöpfung, sogar die wilden Tiere, sogar die Mücken stellen sich gegen dich und stechen dich. Ja. Wenn wir Gott aus der Schule laufen, weißt du, denn die Schöpfung verteidigt Gott, die Schöpfung ist für Gott, die ganze Natur ist für Gott. Unser Ungehorsam beunruhigt die unsichtbare Welt. Guck mal, der ist nicht auf dem Weg. Der Herr redet, der Herr lockt, der Herr mahnt, der offenbart sich, aber der läuft in die falsche Richtung. Die Engel sind beunruhigt. Und wenn die Engel nervös werden, Leute, ich sage, es ist gefährlich. Wir sollen niemandem ein Ärgernis geben, vor allem den Engeln nicht. Und die sollen uns bewachen, die sollen sich um uns lagern, uns beschützen. Aber wenn du die Engel verärgerst und sie dich zurückziehen, dann kommt der Teufel, dann kommt der Sturm, dann geraten sie alle in Panik. Und das war auf der Fahrt nach Tarsis dort. Weißt du, da beginnt das Böse zu triumphieren. Und Menschen, wenn die sich nicht im Willen Gottes sich befinden, da ist der Teufel los. Menschen, wenn sie nicht im Willen Gottes befinden, ist die Hölle los. Ich sage dir die Wahrheit, ob das passt oder nicht. Einfach denk drüber nach. Denk drüber nach. Mich schockiert es immer wieder zu sehen, was Leute durchmachen müssen, weil sie nicht im Willen Gottes sind. Weißt du, das Böse entfaltet sich und dem Bösen wird der Durchbruch sogar verholfen, wenn man nicht im Willen Gottes ist. Deshalb ist es so wichtig, Herr, dein Wille geschehe. Ich möchte dort sein, wo du bist, auch wenn ich ganz allein dort sein muss. Jonas sagt, ihr braucht mit mir kein Mitleid zu haben. Weißt du, der wusste ganz genau, mit mir stimmt was nicht. Ihr braucht mit mir kein Mitleid zu haben. Nehmt mich und werft mich raus. Stell dir mal vor, weißt du, die Schiffsleute wollten keine Mörder sein, aber manchmal muss man ein Mörder werden und rausschmeißen. Und der sagt, schmeiß mich raus, mir ist alles egal, ich habe alles verpfuscht und alles verfahren. Schmeißt mich raus. Die Leute vom Schiff, die wollten das nicht tun. Und manchmal muss man hart mit jemandem verfahren und ihn über Bord werfen. Das ist eine Situation, was ich hier anspreche. Das passiert in der Gemeinde. Manchmal muss man die Wahrheit sagen und sagen, Leute, das geht nicht so. Aber es geht um die Rettung des Jona. Gott will dich erlösen. Und Gott lässt Dinge zu, dass in unserem Leben passieren, dass Leute ja uns einen ins Gefängnis stecken. Dass Leute einen vergessen, dass Leute einen sitzen lassen. Es passieren ungewöhnliche Dinge manchmal mit Menschen. Und du sagst so und schüttelst den Kopf, wie ist das nur möglich? Wir sollen noch mehr beten für die Schwester, für den Bruder. Nein, wir sollen ihn über Bord werfen. Verstehst du, es ist hart, was ich sage. Einfach geh. Gott wird schon mit dir zurechtkommen. Wir müssen nicht krampfhaft Leute halten, festhalten und sagen, du musst hier bleiben, du musst. Nein, man muss manchmal die Wahrheit sagen. Es geht um Jonas Berufung. Gott will ihn haben und Gott kriegt ihn. Glaub mir das. Gott kriegt jeden, den er sich berufen hat. Ob du es glaubst oder nicht. Lies das Buch Jona heute Nachmittag, wenn du nach Hause kommst, vor dem Essen oder nach dem Essen oder zwischen dem Essen. Und frag, Herr, bin ich vielleicht der Jona? Bin ich vielleicht der Jona? Weißt du, ich bin unterwegs, aber Gott will mich jetzt zubereiten, zum Propheten machen, zu einem der großen Propheten. Jona predigt 3 Tage und ganz Ninive bekehrt sich, eine ganze Supermacht bekehrt sich. Stell dir mal vor, der Obama und ganz USA, plötzlich gehen sie alle in Sack und Asche und tun Buße, weil jetzt ein Jona kam. Das war einer der erfolgreichsten Prediger überhaupt. Predigt 3 Tage nur Und die Tiere sogar die Tiere kriegen nichts zu fressen. Die ganze, so radikal und so hart war seine Predigt, weil er Gott gehorcht hat. Aber die Zubereitung dazu und dorthin war ein weiter Weg. Du, da musst du erst durch eine ganz harte Mühle und eine ganz harte Schule gehen. Ja, Herr, ich gehe. Und dann bist du unterwegs und du bist hierher gekommen, aber jetzt will Gott Kurskorrektur vornehmen in deinem Leben. Die ganzen Schwierigkeiten, die in deinem Leben passieren und passiert sind, ist kein Zufall und es ist kein Unglück und sonst was. Nein, es ist Gottes Schule, Gottes Werk, Gottes Arbeit. Weißt du, Jona, der predigt nach 3 Tagen, sagt er, jetzt ist Schluss, jetzt habe ich gesagt, was ich sagen sollte. 40 Tage, Ninive geht unter. Und dann sitzt er. Und dann arbeitet Gott weiter am Jona. Jona ist nicht fertig mit der Predigt, denn Predigen ist nur eine Sache. Aber jetzt arbeitet Gott individuell an einem Menschen. Weißt du, du hast Zeugnis gegeben. Und jetzt arbeitet Gott an dir. Denk an die anderen Leute in der Bibel. Denk an Elia. Herr, ich bin nicht besser wie meine Vorfahren. Lass mich sterben. Ich bin nicht besser, kriege Depression. Und er muss auch dadurch dieses Tal der Depression hindurch. Du dienst Gott und dann arbeitet Gott an dir, nachdem du für ihn was getan hast. Es ist nicht einfach so, ja, ich diene dem Herrn. Nee, liebe Brüder und Schwestern. Und Jona sitzt und sagt, Herr, da will ich sehen, was jetzt passiert. Ich warte noch 37 Tage, so lang halte ich aus. In der Zeit wächst sein Rizinus. Weißt du, und Gott ist so gut, er sorgt für den Rizinus, dass er wenigstens Sonnenschirm hat und ein bisschen Schatten hat. Und dann er sagt, oh Gott, bist du nicht gut, bist du nicht wunderbar. Du siehst, wie Gott arbeitet, pro und contra. Zuerst gibt er was, einen Tag später, am nächsten Tag, kommt diese Raupe, dieser Wurm und frisst diesen Rizinus auf. Und geht ein und sagt, lieber Gott, das war der bestimmte Teufel, das war nicht der liebe Gott. Satan, was hast du gemacht? Nein, Gott verschaffte einen Wurm. Wir schieben manchmal viel zu viel dem Teufel die Dinge in die Schuhe. Der Teufel ist nicht schuld, sondern Gott lässt Dinge in unserem Leben zu. Gott sagt, ich kann dich segnen, ich werde dich segnen, ich werde bei dir sein. Aber, am nächsten Tag kommt der Wurm. Und übernächsten Tag kommt ein Ostwind und fegt alles weg. Da ist nichts mehr von dieser wunderbaren Palme. Unsere Errettung ist Gottes Werk. Jesaja 43, Vers 3. Ich möchte einfach dir klar machen, du bist hier allein durch Gottes Gnade. Und was aus deinem Leben geworden und nicht geworden ist, ist auch Gnade Gottes. Auch, und ich habe auch richtig gesagt, nicht geworden ist. Weißt du, da hat Gott noch was sich aufgehoben für später. Gott macht nicht alles an einem Tag. Er hat auch die Welt nicht an einem Tag geschaffen. Er hat 7 Tage dazu gebraucht. Jesaja 43, Vers 3. Denn ich bin der Herr, dein Gott, der Heilige Israels, dein Heiland. Wunderbar. Ich habe Ägypten als Lösegeld dahingegeben für dich, Kusch und Seba an deiner Stadt, weil du in meinen Augen so wert geachtet worden bist und auch herrlich bist, weil ich dich lieb habe. Weißt du, Gott opfert. Manchmal müssen Menschen sterben wegen dir. Ich weiß nicht, ob du das begreifst oder begriffen hast, aber manchmal haben Menschen sich aufgeopfert als Märtyrer. Denk, überleg einmal, dass das Evangelium bis zu uns gekommen ist. Wie viele Menschen haben gekämpft, gearbeitet, geblutet, geschwitzt? Und wir sitzen, danke Jesus, so wunderbar. Ich habe für dich Völker geopfert. Menschen haben sich verzehrt für dich, damit du errettet wirst und begreifst, um was es geht. Da studieren sie die Bibel, da arbeiten sie Lektion für Lektion durch, damit du klug wirst. Und dann geht es weiter hier. Ich gebe Menschen an deiner Stadt und Völker für dein Leben, für Israel damals, für das besondere Volk Gottes. Und so fürchte dich nicht nun, denn ich bin bei dir und ich will vom Osten deine Kinder bringen und vom Westen sie sammeln. Und ich will sagen zum Norden, gib her und zum Süden, halte nicht zurück, bring her meine Söhne von dem Ende der Erde. Alle, die nach meinem Namen genannt sind. Weißt du, auch die Errettung deiner Familie ist nicht dein Werk, sondern Gottes Werk. Du musst nur beten und Gott vertrauen. Glaub an den Herrn Jesus Christus, so wirst du und dein ganzes Haus selig. Du musst nicht dem Mann nur unterm Kopfkissen ein Traktat schieben oder unter der Bettdecke und sagen, jetzt guck mal, lies mal, das ist für dich. Und du musst nicht CDs reinlegen und du musst nicht da missionieren, denn du kannst deine Angehörige nicht bekehren. In meiner Bibel heißt es, im eigenen Haus der Prophet gilt gar nichts. Da bist du mehr ein Ärgernis und ein Anstoß. Aber lass jemand anders, die Leute von Ninive sollen kommen und die bekehren, von denen du gar nicht mal denkst und rechnest. So, deine Söhne und deine Töchter, sie werden kommen, ich werde sie bringen, ich werde sie sammeln und so weiter. Und ich werde sie zu meiner Ehre zusammenbringen. Weißt du, nicht, dass du sagen kannst, jetzt guck mal, wir haben das gemacht. Ich? Weißt du, da kannst du sollst dich selbst vergessen lernen. Dich selbst unwichtig nehmen. Das ist das Geheimnis des geistlichen Lebens, der Erlösung. Ganz total unwichtig. Und je unwichtiger du dich nimmst, desto wichtiger bist du für den lieben Gott. Paradox, aber es ist so. Gott stresst sich nicht, er plagt sich nicht, er lässt die Dinge geschehen. Da kommt ein Sturm plötzlich auf. Und der liebe Prophet Jona, daher, nachdem der Rhythmus weg ist und alles, ist sauer auf Gott. Gott lässt es zu. Und jetzt halt dich fest. Ich werde heute für Gläubige predigen. Halt dich fest, du wirst manchmal sauer auf Gott sein. Und ihr werdet euch alle an mir ärgern, hat Jesus gesagt. Alle. Alle miteinander. Weißt du, du verstehst Gott plötzlich nicht. Und das ist das Harte, was viele Christen durchmachen müssen und lernen müssen. Gott nicht verstehen. Denn seine Gedanken sind nicht unsere Gedanken. Und seine Wege sind nicht unsere Wege. Verstehe Gott nicht. Psalm 73, Vers 13. Der Psalmist, der versteht Gott nicht. Weißt du, er versteht Gott nicht. Warum geht's dem Gottlosen so gut? Weißt du, du siehst, du betest, du bist fromm, du opferst, bringst den Zehnten, fastest, ach, was weiß ich, was du alles machst. Proklamierst, singst, jubilierst. Und dir geht's jeden Tag schlechter. Jeden Tag schlechter. Ist das alles umsonst, lieber Gott? Dieser Psalmist versteht die Welt nicht mehr. Aber Gott versteht ihn. Je weniger du die Welt verstehst, desto mehr versteht Gott dich. Deshalb dieses Blackout, ich verstehe nicht Gott, auch wenn ich nichts fühle und ich nichts weiß und nichts ahne, nichts. Dennoch bleibe ich bei dir und diene dir. Dennoch. Gott kümmert sich sehr intensiv um den Jona, obwohl der Jona in so einer misslichen Lage ist. Das bist du und ich noch gar nicht gewesen wahrscheinlich in solch einer Lage. Verstehst du, wo drauf, rauf und runter geht, da kümmert sich Gott. Und Gott kümmert sich um jeden Einzelnen von uns. Dafür gab er auch Jesus, seinen Sohn, für jeden Einzelnen. Wir haben Jesus nicht verdient. Wir haben die Fürsorge Gottes nicht verdient in unserem Leben. Und trotzdem investiert er alles in uns. Er will dich erlösen. Erlösen von diesem väterlichen Geschlecht, von dieser falschen Lebensweise. Erlösen dich von diesem ganzen System. Er will dich rausholen aus dem Block, in dem du drin so verwurzelt und verankert bist. Und Gott schickte dem Jona den Rhythmus. Wunderbar. Ich möchte bei dem Rhythmus ein bisschen bleiben. Der gefällt mir. So eine richtig schöne Palme. Jona Kapitel 4, Vers 1 bis 11. Weißt du, da ist Jona wieder mit Gott versöhnt. Oh Gott, ich danke dir. Aber die Versöhnung hält nicht lange. Gott erlaubt es, dass uns nicht so wohl wird, dass wir nicht so bequem werden. Erlösung ist viel mehr, als nur ein paar schöne Gefühle zu haben. Erlösung ist, von hier in den Himmel zu kommen. Und die Zubereitung unseres Herzens und zu begreifen, was Gnade ist. Und Gnade ist alles unverdient. Alles unverdient, das Gute wie das Schlechte, alles ist unverdient. Dieser Wurm, dieser Ritt, der fraß diese giftige Pflanze, diesen Rizinus. Der frisst dich, der schmeckt es. Gott verschaffte einen Wurm, dem Rizinus schmeckt. Und Gott verschafft solche Gegenstände in unserem Leben, so einen Wurm, dass das Giftige in unserem Leben beseitigt, das Böse, das Negative, das Gottlose, das Zornige, das Sündige. Plötzlich frisst er auf. Weißt du, dann hast du keine Lust mehr zum Sündigen. Dann vergeht dir die Lust zum Sündigen. Das wird aufgefressen. Und Gott verschafft also solche Biester. Und dieser Wurm musste also wirklich fressen können, dann diese ganze Palme auffressen innerhalb von einer Nacht. Gott verschaffte dann einen Sturm, verschafft einen Fisch. Gott ist es, der alles macht, damit du dorthin kommst, wo er dich haben will. Selbst wenn du dich mit alle vier sträubst und dagegen sagst, nein, Herr, er bringt dich dorthin. Halleluja, Lob und Dank. Er bringt dich dorthin. Verschafft die Raupe. Ohne dem wäre Jona niemals Jona geworden. Was er da durchgemacht hat, was er da durchlebt hat, was er da erfahren hat. Gott geht den Seinen nach auf Schritt und Tritt, Geschwister. Auch dir heute Nachmittag oder heute Morgen. Auch dir. Er versucht immer wieder, dir näher zu kommen. Durch den Sturm, durch den Rizinus, durch den Wurm, durch den Ostwind. Er versucht dir auf alle möglichen Arten und Weise mit dir zu reden, dich in die Sprechstunde zu locken, dass du dich Zeit nimmst für ihn und dass du anfängst, mit ihm zu sprechen und zu sagen, Gott, ach, wenn ich das alles gewusst hätte. Schau, wie Gott an einem arbeitet. Es kommt alles so plötzlich, so unerwartet. Plötzlich kommt der Sturm, plötzlich kommt, dass die Leute anfangen zu würfeln und wie der Teufel es will, es fällt das Los auf mich, also auf den Jona. Verstehst du? Zufällig. Du sagst zufällig, aber es gibt bei Gott keine Zufälle, ihr Lieben. Zufall ist für mich nur ein Pseudonym für Gott, wenn er nicht unterschreiben möchte. Zufällig. Jona, was ist mit Ihnen los? Wo kommen Sie her? Was für Gewerbe sind Sie? Mit was handeln Sie? Wo gehen Sie hin? Ich fürchte Gott. Lies mal, 1. Jona Kapitel 1, Vers 7. Ich fürchte Gott. Ja, jetzt musst du schon Gott fürchten. Jetzt geht's dir an den Kragen, lieber Bruder. Ich fürchte Gott. Ja, aber warum tobt die ganze Unterwelt? Warum schäumt das Meer? Wenn du Gott so fürchtest, warum ist alles so gegen dich? Stell mal vor, du bist ein guter Christ, fürchtest Gott, liebst den Herrn und alles ist gegen dich. Das Arbeitsamt, die Bank, der Arzt, alle Gesetze, alles ist gegen dich. Alles arbeitet gegen dich und fragst, mein Gott, was ist mit mir los? Ich fürchte Gott. Bitte, fürchte weiter. Du wirst sehen, wie es weitergeht. Gott will dich erlösen. Du bist nicht nur bekehrt von deinen Sünden, sondern du bist bekehrt mit Leib und Seele und Geist für den Himmel, für die Herrlichkeit Gottes, um ein Prophet Gottes zu sein, um Gott zu dienen. Das ist deine Berufung. Und deshalb knebelt Gott dich und deshalb massiert er dich und deshalb arbeitet er an dir. Gott arbeitet an uns. Und er lässt Dinge zu. Plötzlich passieren Dinge. Plötzlich müssen wir Dinge durchmachen und da kannst du nicht mehr weglaufen. Weißt du, Jona kann nicht mehr aus dem Schiff springen. Der muss nur rausgeworfen werden. Von selbst ist er nicht mehr in der Lage, nicht mal sich das Leben zu nehmen. Ist nicht mehr in der Lage. Gott hat zugelassen. Dinge, die wir durchmachen müssen, vor denen wir nicht weglaufen müssen, denen müssen wir uns stellen. Plötzlich steht Gott uns in den Weg. Kommst nicht durch. Immer dann, wenn wir es bis auf die Spitze treiben, stellt sich Gott uns in den Weg. So ist die Bibel, so kann ich ein Bild nach dem anderen dir aus der Bibel zitieren. Ich denke nur an Saul von Tarsus, der hat ganz Judäa schon alles abgegrast, da sind keine Christen mehr in Judäa, alle sind zerstreut. Jetzt geht er nach Damaskus und sagt, jetzt will ich dort noch ein paar Christen rausholen und sie, was weiß ich, umbringen. Und als er so voller Wut, voller Schnauben und Morden und Drohen ist, plötzlich stellt sich der Herr ihm in den Weg. Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Was habe ich dir getan? Und du siehst, hier muss der Saul jetzt sich stellen. Er kann nicht mehr sagen, ja, ich bin in der Mission vom Hohen Priester. Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Gott begegnet den Menschen auf dem Höhepunkt seiner Wut und sein Schnauben und sein Drohen und sein Morden. Saul, was machst du da? Saul verfolgte die Gemeinde, beleidigte Christus und Christen und beleidigte Jesus, wütet gegen die Gemeinde, hat Freude noch, wenn andere leiden, wenn andere die Hölle durchmachen, wenn andere alles verlieren, fliehen müssen, hat großen Spaß. Wären sie nicht so dumm wären und nicht so einen Blödsinn glauben würden. Weißt du, und Gott schaut zu, dieses Treiben, bis es nicht mehr geht, bis er nach Damaskus geht. Und auf der Damaskusstraße stoppt er ihn. Hier. Saul, da schnappt die Falle zu. Und das ist die Bekehrung des Apostel Paulus. Und weißt du, was der Apostel Paulus war? Er war ein auserwähltes Werkzeug Gottes. Und deshalb lässt Gott viel zu. Deshalb lässt Gott schreckliche Dinge für andere zu. Dass der Stephanus gesteinigt wird und strahlt wie ein Engel. Dass er das mit ansehen muss. Warum? Weil Gott will, dass der Saul von Tarsus sich bekehrt. Er ist mir ein auserwähltes Werkzeug, so wie der Jona. So wie der Jona. Irgendwann schnappt die Falle zu. Und die Bekehrung des Apostel Paulus oder Saul von Tarsus ist ausschließlich ein Werk des Heiligen Geistes. Und ich möchte heute Morgen auch Klartext sagen, für mich ist die Bekehrung von Saul von Tarsus auch ein Bild für die Bekehrung der Juden. Du wirst deinen Mund dich franzig reden, wenn du Juden bekehren willst. Das kann nur der liebe Gott. Und das nicht nur für die Juden, das gilt für die Deutschen genauso. Du wirst deinen Mund dir franzig reden, wenn du anfängst, sie zu bekehren. Ja, ihr müsst euch bekehren, ihr müsst euch verändern, ihr müsst es. Die werden es nicht tun. Je mehr du sagst, desto gehässiger werden sie. Und gemeiner. Das muss der liebe Gott machen. Geschwister, die Bekehrung der ungläubigen Menschen ist eine Sache Gottes. Du kannst nur beten. Du kannst nur beten, begleiten. Und du kannst nur den Herrn lieben und sagen, Hauptsache ich liebe dich, Herr, und dich darf lieben und so weiter. Aber mach du dein Werk. Die Sache ist dein, Herr Jesus Christus, die Sache, an der wir stehen. Und weil es deine Sache ist, kann sie nicht untergehen. Weißt du, Saul von Tarsus hätte sich niemals bekehrt. Niemals. Niemals hätte sich zu Jesus bekannt und geschweige denn noch für Jesus zu arbeiten. Nie. Aber der Herr hat es fertig gebracht. Bei Nacht und Nebel. Halleluja. Der Herr. Und weißt du, wie Gott arbeitet? Der Ananias wäre nie zu Saul von Tarsus gegangen. Aber der Herr hat den Ananias so bearbeitet und sagt, sag das nicht, nein, sondern tut, was ich dir sage. Das ist mir ein auserwähltes Werkzeug. Dazu wäre Saul von Tarsus viel zu stur gewesen, um jetzt ein Missionar Jesu Christi zu werden, in die Welt zu gehen und Europa zu missionieren. Weißt du, Gott bekommt, und bitte versteht mich richtig, Gott bekommt jeden ganz klein, ob es glaubst oder nicht. Da arbeitet so lang und so lang hackt er und so lang bohrt er, bis du eigentlich abgibst und aufgibst. Jesus hat sich Paulus in den Weg gestellt und er konnte nicht mehr ausweichen. Er konnte nicht mehr ausweichen. Und so ist in der Bibel permanent. Weißt du, Gott stellt sich uns plötzlich in den Weg und wir können nicht mehr anders als Ja zu sagen. Du sagst, das ist Vergewaltigung. Das ist keine Vergewaltigung. Du kannst immer noch ausweichen. Du kannst sagen, nee, danke Herr. Und weiter blind sein. Saul war 3 Tage blind und er betet in der Zeit. Da fängt er an zu beten. Da fängt er an umzudenken. Da bekehrt er sich. Ja, er hätte weiter blind sein können. Dann können vergessen wir die ganze Geschichte mit Jesus. Gott stellt sich uns in den Weg. Da muss vielleicht was anderes noch kommen. So, ich weiß nicht, was du noch alles durchmachen musst, wenn du nicht dich dem Herrn beugst und so stur bist. Also Christen, manche Menschen sind wirklich ganz stur. Da muss der Herr wirklich einen Prügel nehmen und Baseballschläger nehmen und einfach, bis er kapiert, oh Gott, das ist es, was du wolltest. Weißt du, Josef, der Vater von Jesus oder der Mann von der Maria, der wollte die Maria heimlich verlassen. Und da stellt sich wieder Gott in den Weg. Weißt du, wir hätten heute keinen Jesus, wenn sich nicht der Engel des Herrn sich in den Weg gestellt hätte und sagt, Josef, was du da machst, ist nicht richtig, nicht okay. Nimm die Maria und das, was von ihr geboren ist, vom Heiligen Geist. Weißt du, wenn Gott uns nicht überzeugen würde, die pfingstliche Bewegung, das, was der Heilige Geist wirkt, Zungenreden und, das ist vom Heiligen Geist, wir werden es nicht kapieren, es sei denn, Gott bringt uns mit der Nase drauf. Gott muss uns mit der Nase draufstoßen und sagen, kapierst du es nicht? Das schmeckt, das ist natürlich, das ist biblisch, das ist richtig, das ist wahr. Gott muss uns also wirklich mit aller Macht uns umerziehen, bekehren. Wir verdanken also unsere ganze Existenz der Gnade Gottes, dass er uns dorthin gebracht hat, wo wir heute sind. Und sagt nicht, ich bin schon fertig. Gott selbst ist an uns interessiert. Gott selbst hat zu Paulus gesagt oder über Paulus gesagt, er ist mir ein auserwähltes Werkzeug. Gott erlöst uns, weil er in jedem von uns etwas Auserwähltes sieht. Etwas Auserwähltes entdeckt hat. Etwas Auserwähltes, etwas Spezielles, etwas extra hineingelegt hat. In jedem von uns. Jeder von uns ist etwas Besonderes in den Augen Gottes. Und bevor du Gott suchst, sucht er dich. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Er kommt zu dir, nicht du zu Gott. Vergiss es, deine Frömmelei. Weißt du, ich habe Gott gefunden. Nein, Gott hat dich gefunden. Und dann hast du dich endlich aufgemacht und bist aufgestanden und hast weitergesucht. Deine Errettung ist ein Werk Gottes. Deine Heiligung ist ein Werk Gottes. Deine Wiederherstellung ist ein Werk Gottes. Deine Erziehung zum Christen ist nicht die Sache vom Pfarrer und Priester und Eltern und so weiter, ist die Sache Gottes. Deine Entwicklung, deine geistliche Reife ist ein Werk Gottes. Verstehe, um was es geht. Deine Vollendung, dass du schließlich doch ankommst und gerade mit letzter Puste das Ziel erreichst, ist ein Werk Gottes. Alles. Wenn ich so die Bibel studiere, ich bin erstaunt, als ich heute Morgen gebetet habe und gesagt, lieber Gott, gibt es Ausnahmen? Und es gibt fast gar keine Ausnahmen. Irgendwo hat Gott immer seine Hand mit im Spiel, hat er mitgewirkt, ohne dem wäre nichts passiert, was passiert worden ist. Da kauft sich doch einer in Jerusalem eine Bibel, liest in der Jesaja-Rolle und dann liest er und sagt, wovon spricht denn der Prophet eigentlich hier? Was meint er? Was ist da gemeint? Spricht er von sich, von jemand anders? Und dann hat Gott schon dem Philippus ins Herz gegeben, verlass Samaria und geh auf die Straße nach Gaza, dort ist ein Cadillac und dort kannst du zusteigen und weiterfahren. Verstehen Sie auch, was Sie lesen? Und du siehst, wie Gott führt, wie Gott arbeitet, ohne der Hilfe von Philippus wäre der Kämmerer niemals gläubig geworden. Und da muss ich auch wieder sagen, das Werk der Bekehrung, der Erlösung ist ein Werk des Heiligen Geistes und des Menschen, die Gott gehorchen. Stell mal vor, Philippus hätte Gott nicht gehorcht. So etwas wäre auch möglich gewesen. Und dann hätte er Nein sagen können, was wäre daraus geworden? Was wäre daraus geworden, wenn der Ananias Nein gesagt hätte? Was wäre aus dem Cornelius daraus geworden, wenn der Petrus nicht gegangen wäre und nicht getan hätte, was Gott gesagt hat, was der Heilige Geist ihm gezeigt hat? Weißt du, der Heilige Geist ist es, was die richtigen Leute in der richtigen Situation bringt. Plötzlich, geh zu dem. Geh zu dem. Und weißt du, und Gott weiß, wer aufrichtig und ehrlich ist. Ich kenne so viele Menschen, wovon Gott einfach eine Führung bekommen haben und haben einfach, die konnten nachts nicht schlafen, die mussten aufstehen und da sind dann ins Auto gestiegen oder sind die Straße entlang gegangen und haben die Leute zum Herrn geführt. Und das ist die Gnade Gottes, wie Gott arbeitet und wie Gott wirkt, indem er dann die Einzelnen führt und leitet, eine spezielle Aufträge gibt, geh nach Ninive. Und wir müssen dort bleiben, wo Gott uns hingestellt hat und das tun, was Gott uns geboten hat. Auch wenn es manchmal sehr schwer und sehr hart ist, wenn wir das fast sagen, ich schaffe das nicht, oh lieber Gott. Mir wär Tarsis viel lieber gewesen. Und jetzt will ich dir noch weiter sagen, wie Gott an dir arbeitet, nachdem du deine Arbeit getan hast, 3 Tage gepredigt hast, das Kreuz durch Berlin getragen hast. Weißt du, oder mit einem Plakat rumgelaufen bist oder was du auch immer getan hast. Jetzt arbeitet Gott an dir weiter. Und dann kommt dieser Rizinus, oh Halleluja, und dann ärgert dich wieder etwas. Und Gott versucht, dich zu korrigieren und zu kontrollieren durch Ärger. Also dieses Biss, wo kommt das her? Und der Teufel kommt und sagt, ja, guck mal her, das habe ich gemacht. Naja, das ist von mir. Aber der Teufel kann keinen Wurm schaffen, der kann gar nichts. Der ist nur ein Angeber, Sprüchemacher. Und wir sind so dumm und glauben, das hat der Teufel gemacht. Nein, der Herr verschaffte einen Wurm. Diese gefräßige Raupe, diese Bärenspinner, dieses haarige Wesen, der Herr verschaffte es. Der Herr. Naja, aber Herr, weil ich will dir noch etwas sagen mit der Raupe. Denk weiter, bleib nicht stehen, was dem, bei der Geschichte, was passiert ist. Aus dieser Raupe wird einmal ein schöner Schmetterling. Und du wirst sehen, diese Raupe, die dir den Rizinus gefressen hat, diese Raupe wird ein Engel mal für dich werden. Und du wirst Gott danken und sagen, guck mal, Heiland, ich bin so froh, dass dieser Rizinus aufgefressen wurde. Jetzt weiß ich wenigstens, wozu das da war. Es ist ein Schmetterling draus geworden. Aus jeder Raupe wird ein Schmetterling. Das ist der normale Weg der Natur. Und deshalb, du musst verstehen, wenn Gott negative Dinge in deinem Leben zulässt, wozu sie da sind. Denn Römer 8, denen, die Gott lieben, werden alle Dinge zum Besten werden. Aus allem werden Schmetterlinge eines Tages. Wenn diese Raupen mal weg sind, verpuppt haben und du damit fertig geworden bist. Und ich habe diese Tage auch darüber gesprochen. Weißt du, Gott segnet uns erst weiter, wenn wir mit dem Gegenteil fertig geworden sind, mit dem Negativen fertig geworden sind, das Negative verarbeitet haben, das Negative ad acta gelegt haben, dann kann Gott uns wieder weiterführen, weiter segnen und weiter begegnen. Jetzt ärgerst du dich. Aber der frisst meinen Schatten weg, diese Kühle. So ein unverschämter Kerl. Du kannst dich vielleicht über deinen Bruder, deine Schwester aufregen, aber die sind diese Würmer, glaub mir das. Das sind diese Biester, die dir deinen Schatten wegnehmen. Weißt du, die müssen da vorne stehen, da kannst du dir gar nicht den Text lesen. Gibt es solche Freche? Und Gott hat genug solche freche Biester, die so ungehobelt sind, so unanständig sind. Sie stehen da, die nehmen den ganzen Platz weg, breiten sich so aus. Und dieser Wurm hat sich schön ausgebreitet. So hat sich gesetzt und gesagt, oh, das ist wunderbar, die Palme hat wunderbar geschmeckt. Weißt du, Gott hat mit dir wunderbare Pläne, Bruder, Schwester, besondere Pläne. Lass ein paar Jahre vergehen. Lass mal ein paar Jahre vergehen und du wirst hernach erfahren, wozu das und dieses und jenes war. Wozu? Lass mal hernach, wirst du verstehen, wozu dieser ganze Zirkus da, dieses ganze rauf und runter. Jetzt blickst du vielleicht nicht durch. Jetzt kannst du nicht einmal erklären, nicht einmal der Pastor kann dir erklären. Niemand kann dir erklären. Selbst deine Inspiration, deine Gebete, dein Bibelforschen, nichts kann es erklären. Was soll denn das alles? Lass aber ein paar Jahre vergehen, hernach. Denk an die Geschichte von Josef. Zuerst hauen sie ihn in die Pfanne, verkaufen ihn nach Ägypten als Sklaven, kommt ins Gefängnis und so weiter. Lieber Gott, was habe ich falsch gemacht? Du hast nichts falsch gemacht. Du bist in der Schule Gottes nur. Und jetzt wird eine Lektion durchgenommen. Und da wird was durchgekaut und durchgearbeitet. Ihr gedachtet böse mit mir, aber Gott macht es gut. Geschwister, all diese ganzen Bösewichte, die so Böses gegen dich geplant und vorgenommen haben und dir ein Bein gestellt haben, dich womöglich zu Fall gebracht haben und du bist tatsächlich auch gefallen. Ihr gedachtet Böses an mir zu tun, aber der Herr macht es gut. Der Herr, warte ab. Jetzt blickst du nicht durch, jetzt kannst du nicht erklären, warum die Turbulenzen da sind, wozu die Krankheit, wozu die Schmerzen, wozu die Leiden, wozu die Tiefen, wozu, warum mache ich das alles durch? Gott ist in Arbeit mit dir und mir. Glaub mir das. Halleluja. Gott ist in Arbeit. Natürlich sagst du nicht Amen. Halleluja. Gloria. Weißt du, dann hältst du den Kopf und schließt die Augen. Weißt du, die zeitliche Trübsal macht uns keine große Freude. Steht in der Bibel mal. Aber hernach bringt sie eine überaus reiche Ernte. Du bist jetzt nur in der Behandlung bei dem lieben Gott. Du bist im göttlichen Heilverfahren, in seiner Therapie. Weißt du, und der liebe Gott hat seine eigenen Heilmethoden, Erlösungsmethoden, Rettungsmethoden. Seine eigene Art und Weise, wie er Menschen dorthin bringt, wo er ihn haben möchte. Und der Herr verschaffte einen Fisch. Sowas gab es bisher noch nicht, so ein Moby Dick oder was weiß ich, was das war für ein Vieh. Oder so eine Raupe, einzigartig und beispiellos, die vor so frisst. In einer Nacht frisst die ganze schöne Palme. Weißt du, es passierte so viel Merkwürdiges im Leben von Jona. Er musste aufwachen. Es passiert in unserem Leben so viel Merkwürdiges, aber wir passen nicht auf. Wir achten nicht drauf. Gott lässt Extremfälle zu. Gott lässt Extremfälle zu in unserem Leben. Es kommt manchmal packedick. Es kommt packedick. Weißt du, und du sagst, ja, was soll denn das alles? Was soll denn das alles? Alles, was in unserem Leben passiert, muss ich heute sagen, im Auftrag Gottes als Pastor, ist von Gott genehmigt. Ist am Schreibtisch Gottes vorbeigegangen. Trägt die Unterschrift Gottes. Wenn schon die Haare auf deinem Kopf gezählt sind und wenn er jedes Härchen kennt und weiß, verstehst du, dann wird er auch jede Einzelheit in deinem Leben wissen. In Hesekiel Kapitel 6, Vers 10, da heißt es, und sie werden erfahren, dass ich der Herr bin. Und nicht umsonst habe ich geredet, solches Unglück ihnen zu bringen. Das ist über die Verbannung, wo die dann nach Babylon gehen. Sie werden es merken, ich habe es zugelassen. Das hat nicht der Nebukadnezar gemacht, das habe ich gemacht. Nicht die Terroristen. Ich hab's gemacht. Gott redet und er handelt durch Unglück oder durch Glücksfälle. Weißt du, Gott nimmt beides. Das Gute und das Schlechte. Israel muss in die Gefangenschaft, in die Verbannung, in die Zerstreuung. Sie können nicht verhindern. Und Gott sagt, egal wer jetzt beten würde, ihr betet gegen mich. Weißt du, wenn Gott einen Plan hat, ein Programm hat, wenn sein Countdown läuft, dann kannst du beten, bis es nicht mehr geht. Es wird nicht funktionieren. Und Gott sagt, wenn Samuel betet, wenn Moses betet, wenn der betet, es wird nichts nützen. Mein Plan ist fest. Und du musst rausfinden, wenn du betest, du musst auch zuerst mal rausfinden, was du beten sollst. Weißt du, was Gottes Wille ist, was Gottes Plan ist? Und vielleicht betest du sogar noch gegen Gott. Und es fällt auf dich wieder zurück, weil du gebetet hast, Herr, verschone ihn, halt es fern und bring es nicht auf ihn und so weiter. Und dann gehst du mit. Dann gehst du mit in die babylonische Gefangenschaft. Jesaja 47, Vers 11. Aber nun wird über dich Unglück kommen. Ja. Dass du nicht wegzaubern weißt und Unheil, das wird auf dich fallen, dass du nicht weißt, wie du da durch Sühne abwenden kannst. Da kannst du opfern, so viel du willst. Und es wird nichts bringen. Wenn Gott etwas vorgenommen hat, weißt du, da hätte der Jona machen können, was er wollte. Der könnte flattern, so viel er wollte. Das hätte nichts gebracht. Und er hätte auch gar nicht mehr ans Land schwimmen können. Dann geht's weiter hier, Jesaja 47. Und es wird plötzlich ein Verderben über dich kommen, dessen du dich nicht versiehst. Kannst nichts mehr machen. Kannst nichts mehr machen. Niemand, keine Versicherung, kein Amt, keine Instanz, niemand kann dir helfen, weil Gott jetzt was vorhat. Diese Jona-Raupe, du kannst sie verscheuchen, aber die frisst es trotzdem nachts auf, wenn du schläfst. Kannst machen, was du willst. Und das alles in so kurzer Zeit. In kurzer Zeit verschafft Gott einen Fisch, der in dem Moment, wo der Jona rausfliegt, das Maul aufreißt. Zufall. Alles Zufall. Nein, nein. Lies das Buch Jona. Hier verschafft Gott Dinge. Und bisher war all das dem Jona unbekannt. Dieser große Fisch, dieser Rizinus, diese gefräßige Raupe, der Ostwind. Alles unbekannt. Aber das muss er alles durchmachen. So arbeitet Gott an uns Christen, an uns Gläubige. Ich weiß nicht, wo du gerade bist. Bist du vielleicht gerade jetzt beim Rizinus? Vielleicht bist du auch jetzt gerade bei der Raupe? Ist egal. Alle sind Werke Gottes, um seinen Propheten zu erziehen. Und Gott erzieht seine Diener. Und du musst nicht die Leute erziehen, die Kinder Gottes erziehen. Und weißt du, manche sind so schlau, die machen dir Vorschriften, die machen dir Regeln und so weiter, Dogmen. Du musst das und das und das tun. Nein, das macht der liebe Gott schon selber. Er erzählt dir, was dran ist. Gott erzieht den Jona. Er öffnet ihm die Augen. Und er nimmt ihm die Angst, dass er geht und dass er tut. Weißt du, Gott arbeitet sehr präzise und sehr genau. Das, was er sich vorgenommen hat, das wird er auch tun. Mit dir und auch mit mir, mit uns allen. Und er tut das, weißt du, Gott holt uns immer wieder ein. Ich denke, jetzt habe ich endlich schon den lieben Gott jetzt unten deinen Joppe gelassen. Komm, in Israel, in Kanaan, dann soll er bleiben, wo er ist. Und nein, jetzt mittendrin auf dem Meer, irgendwo, da vor Sizilien wird er da abgefangen, werft mich ins Meer. Gott benutzt nicht nur einen großen Fisch, Gott benutzt auch manchmal Insekten und Raupen. Und da sehe ich an diesem Bild, also bei dem Rizinus. Weißt du, nicht nur der große Fisch, Gott verschafft einen großen Fisch. Nein, ein kleines Würmchen. Ein kleines Würmchen. Gott kann dich mit allen möglichen Dingen schulen und lehren. Durch große Sachen und durch kleine Sachen. Er benutzt, und ich habe eines festgestellt in meinem persönlichen Leben, er benutzt meistens Kleinigkeiten. 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 Die spielen eine große Rolle oft, diese Kleinigkeiten. Und jede Kleinigkeit hat eine bestimmte Funktion, eine Kleinigkeit. Und plötzlich umleuchtet ihn ein Licht auf dem Weg nach Damaskus. Plötzlich. Warum? Weil du Gott wichtig bist. Und alles, was er tut oder was du nicht tust und so weiter, deine ganzen Reaktionen, Gott achtet darauf. Was passiert jetzt? Siehe, er betet. Da frage ich mich manchmal, lieber Bruder Saul, hast du noch nie gebetet in deinem Leben? Der Jude war ein Weltmeister im Gebet. Und jetzt endlich heißt es, und siehe, er betet. Weißt du, Gott bringt uns zum Beten. Und nicht nur, dass wir etwas runterleiern, Sprüche klopfen, Gebete auswendig aufsagen. Nein, er bringt uns zum Beten, dass wir richtig beten. Dass wir in der Not sind. Da fangen wir auch richtig an zu beten. So, Gott erlaubt. Gott muss die Sturheit des Jonas brechen, ihn zur Vernunft bringen, ihn verändern, ihn günstig und gnädig stimmen. Also die mag ich nicht, nein. Also diese Leute von Ninive, das sind Verbrecher. Stell dir mal vor, Gott will dich zum Missionar für Verbrecher machen. Da musst du schon abgebrüht werden vorher. Jonah wurde von seiner falschen Einstellung erlöst, denn die Erlösung ist viel mehr als nur die Erlösung von Sünden. Leute, lasst uns aufhören, immer nur die Erlösung von Sünden denken. Hauptsache, ich komme in den Himmel. Das ist nicht das Wichtigste. Viel wichtiger ist, dass wir erlöst werden von allem möglichen Dreck, was wir an uns haben. Unsere Einstellungen, Motive, dieses Komische und Merkwürdige, was alles so an uns ist, das mag ich nicht und das mag ich nicht und das mag ich nicht und die mag ich auch nicht. Weißt du, Gott macht den Jona gnädig. Und dann sagt Gott zu Jona, und du zürnst wegen dem Rizinusdarm und so weiter. Aber sollte ich nicht gnädig sein mit diesem Viech im Ninive und mit diesen Menschen in Ninive, die in Sack und Asche Buße tun? Soll ich da nicht gnädig sein? Und du regst dich da über so Kleinigkeiten? Weißt du, wir merken ganz schnell, wie wir uns über Kleinigkeiten aufregen. Wenn es um uns geht, mein Baum ist weg. Meine Palme. Verstehst du, da regen wir uns auf. Aber dass Tausende, Hunderttausende verrecken, in die Hölle gehen, das regt uns nicht auf. Ja, Hauptsache, ich werde gerettet. Verstehst du? Und so, Gott arbeitet an uns. Und er muss uns schon massiv in die Zange nehmen. Und wir müssen lernen, liebevoll zu werden. Zu allen Menschen. Und vor allem zu denen, die so weit weg sind von Gott und Gott absolut nicht mögen. Weißt du, wenn du nur die liebst, die sympathisch sind, tust nichts Besonderes. Das machen die Heiden besser. Das machen die Heiden besser. Weißt du, wir müssen lernen, göttlich zu denken, uns nicht mehr zu ärgern, uns nicht mehr aufzuregen, wenn die Palme verdorrt. Na ja, das ist verdorrt, dann mach mal irgendwie was anderes. Gehen wir ein bisschen weiter. Jona muss lernen, nicht mehr anderen die Schuld zu geben, sie zu verdammen, sie zu richten oder Herr oder Gott sogar in die Schuhe zu schieben. Wäre ich bloß nicht nach Ninive, nach Tarsis gefahren, hätte mir so viel ersparen können. Ich muss vorstellen, im Bauch des Fisches, da kommen die ganzen, ja, alles, was so den Fisch verschlingt und verschluckt. Und es muss ein gefräßiges Tier sein, gefräßige Raupe, gefräßiger Fisch. Und die Haut abgebrannt und verbrannt und so weiter. Weißt du, Gott arbeitet an unserer Haut, an unserem Fell. Und Gott selbst lehrt Jona und belehrt ihn. Weißt du, wir müssen uns nicht abquälen. Herr, ich will mehr von dir verstehen. Ich habe gestern gesagt oder euch erzählt, du musst nicht beten, Herr, zerbrich mich. Gott wird dich schon selbst zerbrechen, glaub mir das. Viele Christen sind so fromm, zerbrich mich, zerbrich mich. Weißt du, wenn du Gott bittest, dass er dich zerbrechen soll, dann wird er dich schon in eine große Mühle schicken. Eine eiserne Mühle. Und dann wirst du klein gemacht. Aber wenn er so arbeitet, so Stück für Stück, Jona, du siehst, etappenweise wird Jona bearbeitet. Gott lehrt uns. Er gibt uns eine andere Einstellung den Leuten gegenüber. In Hesekiel Kapitel 11. Weißt du, da kannst du dein Herz massieren, so viel du willst. Dein steinernes Herz bleibt steinern, weil es steinern ist, hart, verstockt. Da kannst du massieren, so viel du willst, kannst knebeln und kannst sagen, oh Herr, gib mir Liebe, mehr Liebe, mehr lieben möchte ich nicht. Das schaffst du es nicht. Lies mal Hesekiel 11 von Vers 17. Darum sage, so spricht der Herr, der Gott Israels, ich will euch zusammenbringen aus den Völkern und will euch sammeln aus allen Ländern. Interessant, aus allen Völkern, allen Ländern. Jeder spricht eine andere Sprache. Die kommen aus Mazedonien, die anderen kommen aus Mesopotamien, die anderen kommen aus Mazedonien, Griechenland, okay. Verstehst du, da kommen sie und die verstehen sich einander nicht. Aber der Herr sagt, ich will sie zusammenbringen. Ich will sie zusammenbringen aus allen Ländern, wohin sie zerstreut sind. Und ich will euch ins Land Israel führen. Dorthin sollen sie kommen und alle seine Götzen und Gräuel raus entfernen aus diesem Land. Und ich will ihnen anderes Herz geben und einen neuen Geist in sie hineingeben und will das steinerne Herz wegnehmen aus ihrem Leibe und ihnen ein fleischernes Herz geben, damit sie in meinen Geboten wandeln und meine Ordnungen halten und danach tun. Und sie sollen mein Volk sein und ich will ihr Gott sein. Da kannst du massieren, verstehst du, so viel du willst, liebes Herz und Freude, sei glücklich, happy, lache mal, Halleluja. Nein, du kannst tun, was du willst, der Herr muss dir das steinerne Herz wegnehmen, in aller Liebe. Der Herr muss es tun. Und da merkst du, wie hart dein Herz ist. Wie hart dein Herz ist. Er sagt, nein, ich habe ein weiches Herz. Von wegen, lass jemand dir auf die Hühneraugen treten. Dann wirst du schon hochgehen wie eine Rakete. Lass dich jemand mal beleidigt. Lass dir, dass jemand dir die Wahrheit sagt. Pass auf, dann wirst du merken, ja, was fällt ihnen ein? Ja, denen ist was eingefallen. Ich will euch das steinerne Herz wegnehmen und euch einen gewissen neuen Geist geben. Du kannst dieses neue Herz dir selber nicht schaffen. Da muss der Onkel Doktor im Himmel das machen. Der Herr muss das steinerne Herz aus dir rausnehmen. Und genau das Gegenteil dir geben, was von dem, was du bist, was du denkst. Ja, ich nicht. Weißt du, die Leute, die sagen, ja, ich brauche das nicht, die brauchen es am allernötigsten. Ja, ich bin geistlich, ich bin göttlich, ich bin gesegnet. Oh, je mehr du das sagst, desto weniger bist du. Weißt du, genau das Gegenteil ist der Fall. Gott sieht das Herz, der Mensch sieht, was vor Augen ist. Der sieht dein Make-up, deine Maske. Aber der Herr sieht das Herz. Hesekiel 36, Vers 26. Und ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist in euch geben und will das Steinerne aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Ein mitfühlendes Herz. Unsere Verwandlung braucht ein Wunder Gottes. Halleluja. Von selbst kommt es nicht. Und wir schaffen es nicht. Und Gesetze schaffen es auch nicht. Da sehen wir an Jona, Gott muss uns umkrempeln, umfunktionieren. Und Gott erlaubt, dass wir versagen, bis wir so werden, wie Gott uns haben will. Und ich predige das Evangelium, das volle Evangelium. Und Leute, ob ihr das versteht oder nicht versteht, mir ist es egal. Ich sage euch die Wahrheit. Und ich sage die Wahrheit, das volle Evangelium, Gott erlaubt Versagen in unserem Leben. Der Petrus, ja, ich werde für dich sterben, lieber Gott. Heiland, auch wenn sie alle verlassen, ich nicht, auf mich kann sich verlassen. Und dann nimmt noch so ein Dolch, steckt er sich noch ein. Und was ist aus diesem Bruder Petrus geworden? Waschlappen. Gott zeigt ihm, dass er ein Waschlappen ist. Da kommt doch so ein kleines Mädchen vom hohen Priester sein Hof. Ja, du warst auch dabei, hast nicht? Du hast ja sogar Brot ausgeteilt. Ich hab dich gesehen, du warst auch dabei. Ich kenne dich nicht, ich weiß dir nicht, wovon sprichst denn du? Dreimal hat er seinen Heiland verleugnet. Der wollte so stark sein. Gott zeigt uns, wie wir heilig werden und was die Gnade Gottes ist und die Liebe Gottes ist. Mir nicht, ich kann's. Also, der hat den Herrn verleugnet, hat sich blamiert, hat bitterlich geweint wie ein Schoßhund. Er hat sich geschämt, sich selbst verflucht sogar. Das ist von Petrus. Das ist die stark sein wollen. Am Schluss verfluchen sie sich noch. Die meisten Christen missverstehen das Wirken Gottes an ihrem Leben. Weißt du, die denken Erfahrungen mit Gott, das sind nur Wunder, Gebetserhörungen, Führungen, Inspiration des Heiligen Geistes. Aber Gott lässt uns schön auf die Nase fallen. Das ist, wie wir unsere Heiligung bekommen. Da liegst du da. Herr, ich weiß nicht mehr ein noch aus. Hast du nicht Weg, hast du nicht Mittel, kannst du mir nicht helfen? Bitterlich weinen. Und dann setzt der Herr Jesus sich hin und fragt, Matthäus, hast du mich lieb? Hast du mich lieb? Er will nicht wissen, ob du an mich glaubst. Hast du mich lieb? Hast du mich lieb? Ja, Herr, du weißt es. Du siehst, um was es Jesus geht und weide meine Lämmer, meine Schafe. Du bekommst erst den Auftrag, was zu tun im Werk Gottes, wenn du gelernt hast, ihn zu lieben. In guten wie in schlechten Tagen. In guten wie in schlechten Tagen. Jona lernt Gott hier praktisch durch praktische Lektionen. Interessant. Gott selbst bringt ihn auf den richtigen Weg. Gott selbst nimmt die Kurskorrekturen vor. Gott selbst kuriert den Propheten. Gott selbst kuriert die Apostel. Gott selbst kuriert den Apostel Paulus sogar. Ich vermag alles. Lies mal diese starken Worte. Ich vermag alles. Dann steht er da. Ich vermag alles. Und er kann gar nichts. Lies ein paar Verse weiter. Ich habe 3-mal gebetet. Nimm den Pfahl aus meinem Fleisch. Und das hat nicht geklappt. Und da zeigt sich, ob dein Glaube echt ist oder nicht, wenn es nicht klappt. Huh, Gloria, Halleluja. Wenn es nicht klappt, ich habe 3-mal gebetet, 3-mal gefleht. Und weißt du, was der liebe Gott mir gesagt hat? Lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Das ist, wie Gott uns kuriert und Gott uns heilt. Wir bekommen Gnade und mehr nicht. Und wir leben allein aus Gnaden. Nicht, dass sich jemand einbildet. Ich habe 1-mal gebetet und der Pfahl wurde gezogen. Da habe ich Wurzelbehandlung bekommen, da bin ich kuriert worden und geheilt worden. Weißt du, wir brauchen die Kurskorrektur unseres Heilands. Alle, die nicht von Gott gelehrt werden. Und Geschwister, wir haben so viele Christen, die laufen Gott aus der Schule. Gott möge gnädig sein, diesen Menschen, und denen nachlaufen, wie dem Jona nachgelaufen ist, oder Petrus, oder den Emmaus-Jüngern, der Herr nachgegangen ist. Gott möge gnädig sein. Sie laufen aus der Schule des Herrn. Weißt du, wir müssen uns stellen. Wenn Gott uns korrigiert, dann sollten wir uns korrigieren lassen. Nicht glaube, ich mache perfekt. Ich werde nie vergessen, ich schreibe einen Aufsatz in der Schule, bin sehr fleißig. Aber wirklich, ich habe gedacht, ich weiß. Und die meisten denken, sie wissen, sie können es, sie haben es. Und ich hab wirklich geschrieben, 1 Seite, 2 Seiten, 3 Seiten, und dann gebe ich mein Heft ab. Und ich denke, ich werde bestimmt heute eine gute Note kriegen. Und was, dann kriege ich den Aufsatz zurück, alles durchgestrichen, Thema verfehlt. Und wie oft haben wir unser Thema verfehlt in unserem geistlichen Leben? Geschwister, lasst uns ehrlich sein, aufrichtig sein und nicht spielen. Ich weiß alles, ich kann alles, ich bin alles. Thema verfehlt. Heute Morgen habe ich noch diese Bibelstelle hinzugefügt zu der Andacht, was mich bewegt hat. Gott hat zu mir gesprochen. Weißt du, im Himmel werden eines Tages oder im Reich Gottes werden eines Tages Menschen kommen und denken, ich bin perfekt, ich bin in Ordnung, bei mir stimmt alles. Ich bin richtig aufgeknöpft. Da ist alles in Ordnung. Matthäus 22, Vers 11. Da ging der König hinein, seine Gäste zu besehen und sah einen Menschen. Hoffentlich bin ich das nicht. Und sah einen Menschen, der hatte kein hochzeitlich Kleid an oder Gewand, und sprach zu ihm, Freund, wie bist du hierher hereingekommen und hast kein hochzeitlich Kleid? Und er verstummte. Viele Christen werden verstummen eines Tages, weil sie sich ins Reich Gottes hineingeschlichen haben. So, plötzlich waren sie da. Waren sie nicht da und dann sind sie plötzlich da. Und da sprach der König zu seinen Dienern, bindet ihm Hände und die Füße und werft ihn in die äußerste Finsternis hinaus. Da wird heulend sein und Zähne klappern. Denn viele sind berufen, aber wenige sind auserwählt. Und es geht jetzt hier, im Beispiel Jona, was ich euch jetzt als Bild genommen habe, es geht darum, dass wir unsere Berufung festmachen. Wir sind berufen. Wir haben eine Berufung von Gott. Jona war ein Prophet, war ein Diener Gottes. Und jetzt muss Gott an dem Jona arbeiten. Nicht nur, dass er nach Ninive geht und predigt. Das ist nur ein belangloses Sachen. In 3 Tagen ist es abgehakt. Sondern, dass jetzt Jona wird. Dass er jetzt der Mann Gottes wird. Und es nicht nur schnell da was runterleiert in Ninive. Beim Jona sieht man, wie man zu seiner Berufung kommt, wie man ein Berufener Gottes wird. Da muss man zuerst kämpfen mit sich selber, sich aufregen. Und Gott redet ihn. Und du regst dich auf, Jona, wegen dieser Lappalie da, wegen diesem Rizinus, wegen diesem Würmchen da. Du regst dich auf. Ins Reich Gottes kann man sich nicht hineinschleichen. Und die werden schnell auffallen. Weißt du, die kein hochzeitliches Kleid haben, die werden ganz schnell auffallen. Weißt du, ich weiß nicht, ob dir schon mal was passiert ist. Du bist mit falscher Kleidung in einer falschen Veranstaltung gewesen. In Jeans vielleicht, verstehst du, wo man mit Fliege hätte hinkommen sollen oder wie auch immer. Weißt du, und da fühlst du dich nicht wohl, da juckt sich von anderen Seiten. Du fühlst dich selber nicht wohl mit falschen Klamotten in der falschen Gesellschaft. Und so wird es sein, wenn du ins Reich Gottes kommst und hast nicht die richtige Kleidung. Hast nicht die richtige Kleidung, bist falsch angezogen. Und nicht das Wetter ist schlecht, sondern falsche Kleidung. Weißt du, und Jona ist nicht abtrümmig gewesen. Er war nicht abgefallen und dass er Gott aus der Schule groß gelaufen ist, so möchte ich den Jona nicht hinstellen und also damit abhaken und Schluss machen. Nein, er ist ein Bild für viele Christen. Viele Christen Weil sie denken, ja, meine Uniform, meine Klamotten, meine Kleider, die reichen mir aus. Nein, das reicht nicht aus. Gott muss an uns arbeiten. Du hast mir viel Arbeit gemacht mit deinen Sünden, heißt es mal in der Bibel. Weißt du, sie waren nicht in der Umkleidekabine. Weißt du, nicht nur, dass du ein Taufkleid hast, nein, du solltest auch dieses Gewand, dieses köstliche Gewand haben, aus reiner Leinwand. Wie steht es in Offenbarung 3, Vers 17? Du sprichst, jetzt hör zu, das sind die Jona-Menschen. Du sprichst, ich bin gar reich, ich habe genug, ich brauche nichts. Ich habe die Geistestaufe, Feuertaufe, das weißt du nicht einmal vielleicht, was es ist, aber ist okay. Weißt du, ich habe alles. Und du weißt nicht, sagt der Herr hier, dass du bist elend und jammerlich und arm und blind und bloß. Schrecklich. Du sagst, du sprichst. Und hör mal, was der Heiland dann ratet, dieser Gemeinde. Das sind nicht die Gottlosen draußen in der Welt, das sind Christen, sogar die Urchristen sogar. Eine Gemeinde aus der Urchristenheit selbst herausgekommen. An die Urchristen wird das geschrieben. Und ich rate dir, dass du Gold von mir kaufst, das im Feuer geläutert ist. Ich rate dir, damit du reich werdest und weiße Kleider, damit du sie anziehst und damit deine Schande und deine Blöße nicht offenbar werde und Augensalbe, deine Augen zu salben, damit du sehen mögest. Ich rate dir. Was ratet der Heiland dir heute? Was ratet er dir heute? Was brauchst du? Irgendwas wird dabei sein. Bestimmt Augensalbe, weiße Kleider, Gold, das im Feuer geläutert wurde. Weißt du, nicht irgendwie Gold, du brauchst geläutertes Gold, gereinigtes Gold. Und jetzt lese ich noch weiter, jetzt bin ich nicht fertig. Das sagt der liebe Gott an eine Gemeinde. Und welche ich lieb habe, die weise ich zurecht und züchtige sie. So sei nun eifrig und tue Buße. Welche ich lieb habe. Weißt du, wenn solche Dinge in deinem Leben passieren, die du nicht erklären kannst und nicht verstehen kannst, wie der Jona hier, das ist Erziehung Gottes. Ich rate dir. Und welche ich lieb habe, die züchtige ich. Diese bringe ich zurecht. Deine Züchtigung, was du tagtäglich vielleicht durchmachst, jeder was anders, da ist keiner gleich. Denn jeder ist aus einem anderen Holz, steht woanders, hat einen anderen Hintergrund und was weiß ich. Wir sind alle grundverschieden, aber wir haben alle irgendwo irgendwelche Sachen durchzumachen. Gott erzieht uns und du brauchst die Erziehung Gottes und das ist erst die wahre Bildung. Das ist nicht die Einbildung, das ist erst die wahre Bildung, wenn Gott dich umerzogen hat. Wenn er dich umerzogen hat, das ist wahre Entwicklung. Und das ist, was im Himmel eines Tages zählt. Weißt du, ich möchte keine Nackten im Himmel mehr sehen von euch. Keiner sollte nackt sein, keiner sollte bloß sein, keiner sollte jämmerlich aussehen. Weißt du, Hauptsache gerettet. Weißt du, was nützt es, wenn du nur Hauptsache gerettet bist, aber bist halb nackt im Himmel? Und das darfst du nicht in die Gegenwart Gottes kommen. Dann wirst du ganz weit weg, da hinten irgendwo verschoben. Ja, in aller Liebe. Ich möchte euch die Wahrheit sagen. Deshalb arbeitet Gott so hart an uns. Dafür sage ich manchmal, lieber Gott, was mutest du den Menschen alles zu? Und manchmal muss ich die Menschen Gott überlassen und sagen, Herr, du hast das angefangen und du wirst auch vollenden. Du hast das Wollen gegeben und du wirst auch die Vollendung schenken. Jonas Erkenntnis hier kam durch Gott selbst, schmeißt mich raus. Jonas hat selbst gesehen, ich bin auf der Flucht vor Gott. Weißt du, ich habe falsch gehandelt, ich kann nicht mehr zurück. Schmeiß mich raus, übergib mich Gott, überlass mich Gott. Und Jona liefert sich der Gegenwart Gottes aus, egal was jetzt passiert, mehr wie sterben kann ich nicht. Mehr wie untergehen kann ich nicht. Und er wusste, nicht mein Ringen jetzt, nicht mein Kämpfen jetzt, meine Ausrede, meine Verteidigung, meine Entschuldigung, der hätte sich entschuldigen können. Können sagen, Leute, ihr habt nicht richtig gewürfelt. Er hätte viele Ausreden gehabt. Weißt du, es war für ihn keine Ehre, jetzt so blamiert zu werden, als Diener Gottes, Prophet Gottes, blamiert zu werden. Ja, du bist auf der Flucht vor Gott, schäm dich doch. Du tust nicht den Willen Gottes. Weißt du, er hat zuerst Angst gehabt, nach Ninive zu gehen. Er dachte, das ist keine Ehre und so weiter. Und wenn er predigt und es nicht passiert und jetzt im Schiff erfasst, entdeckt zu werden, das ist auch keine Ehre. Über Bord geworfen zu werden, ist auch keine Ehre. Ja, was ist mit dem Jona geworden? Gluck, 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 gluck und war nichts mehr da. Und er war weg. Er muss sich blamieren vor Gott und Menschen. Das ist dieser arme Jona. Das ist die Schule, die er durchmachen muss. Und ich sage dir, wenn du die Wahrheit wissen willst, wie werde ich erlöst, wie werde ich zubereitet, wie erreiche ich das Ziel, du musst lernen, dich zu blamieren. Blamieren. Weißt du, was das heißt? Zu Schanden zu werden, verachtet zu werden, falsch verstanden zu werden, missdeutet zu werden, nicht ernst genommen zu werden. Das gehört zum christlichen Leben, wenn du in der Heiligung leben willst. Die Leute werden dich nicht verstehen. Jona war ein Auserwählter Gottes. Und er hat sich nicht einmal sich selbst verstanden, glaube ich, wenn ich genau hingucke. Nicht einmal sich selbst. Weißt du, Herr, such dir jemand anders. Ich kann das nicht. Ich bin dazu nicht fähig. Ich habe nicht studiert. Ich kann das nicht und das nicht und das nicht. Der hätte sich ausreden können. Aber Gott, wenn Gott einen beruft, dann sagt er, nein, geh. Und dann wirst du auch die Sprache lernen. Dann wirst du auch Dolmetscher finden, der dich übersetzt. Da wirst du alles finden. Du musst dir keine Sorge machen. Aber er wollte nicht. Er war ehrlich zu sich selbst. Herr, ich will es nicht. Aber Gott versucht uns umzuformen und zu bearbeiten. Lies mal weiter. Denk, was alles dort in diesem Buch Joda drinsteht. Es wird kein anderes Zeichen diesem Volk gegeben. Auch der Gemeinde wird kein anderes Zeichen gegeben als das Zeichen Jonas. Jona wusste, wenn ich nicht nach Nineveh gehen, und er wusste, da werden die Juden mich nicht in Israel, in Palästina unterstützen. Die werden nicht für mich beten. Die werden mich meinem Schicksal überlassen. Die werden nicht hinter mir stehen. Deshalb gehe ich lieber gar nicht. Und vielleicht tust du für Gott dies und jenes nicht, was Gott dir gesagt hat, weil du sagst, ja, die werden sowieso nicht glauben an meine Berufung, an meine Sendung. Aber du musst persönlich von Gott geschult werden, hart zu werden, zu gehen. 3 Tage predigt er. Nineveh wird untergehen, 3 Tage, in 40 Tagen ist alles vorbei. Ja, das Wort Gottes brachte Jona in eine ganz missliche Situation. Vielleicht auch jetzt diese Predigt heute Morgen. Die bringt ihn in eine ganz missliche Situation. Das Wort des Herrn erging an Jona. So steht es in der Bibel. Kapitel 1, Vers 1. Das Wort des Herrn erging an Jona. Was machst du da draus? Gehorchst du oder gehorchst nicht? Gehst oder gehst nicht? Sagst du oder sagst nicht? Du musst die Wahrheit ihnen sagen. In 40 Tagen wird Nineveh untergehen. Was soll er tun? Was würdest du tun, wenn du der Jona gewesen wärst? Was würdest du tun? Manche denken, ich sitze aus. Vielleicht findet jemand anders noch. Ich bin ganz treu, bezahle meinen Zehnten, komme in die Gemeinde, sing mit und so weiter. Und vielleicht hört jemand anders die Stimme des Herrn. Aber glaub mir, Gott hat dich erwählt. Er hat dich bei deinem Namen gerufen. Und Jona wusste, Gott, der wird niemand anders suchen. Der wird niemand anders finden. Und er sitzt schon eine ganze Weile. Ich weiß nicht, ob du weißt, was es bedeutet, von Gott berufen zu sein, von Gott einen Auftrag zu haben und nichts zu tun. Du machst die Hölle durch. Ich werde nie vergessen, ich sitze in der Straßenbahn in Augsburg und fahre die Hand voll Traktate. Ich will Gott dienen, will missionieren, will da auf dem Platz irgendwo vom Rathaus Traktate verteilen. Und dann sitze ich da und plötzlich sehe ich da einen Menschen stehen in der Straßenbahn und eine Stimme sagt, Johannes, steig aus und gib ihm Zeugnis. Aber weißt du, und ich habe plötzlich gerade ausgeguckt. Nicht mehr auf diesen Menschen, aber nochmals hingeguckt, der Mensch steht immer noch da. Und die Straßenbahn ist angefahren. Und ich sage, Halleluja, jetzt geht's weiter. Jetzt muss ich nicht zurückgehen, ich kann meine Mission erfüllen, ich kann meine Traktate verteilen. Aber der Sitz, es war im Sommer, der wurde so heiß. Ich habe mich auf der anderen Seite gesetzt, es wurde noch heißer. Verstehst du, wenn Gott redet, wird es ganz heiß mit einem. Und so weiter. Und dann hat die Straßenbahn angehalten, habe gesagt, lieber Gott, hier kann ich hier mit dieser Straßenbahn nicht fahren, die ist zu heiß. Und bin ausgestiegen und dann gehe ich zurück die Strecke und dann sage ich, Herr, wenn der Mann noch da ist, werde ich hingehen. Gehe hin und dann steht er da und sagt, wissen Sie, ich überlege, wenn ich von da oben runter, nein, ich komme so dorthin und sagte, lieber Gott, schick mich zu Ihnen. Erzähl, was da passiert ist, dass ich in der Straßenbahn ihn gesehen habe und Gott zu mir gesprochen hat. Ich war ungehorsam, habe Buße getan, habe mich blamiert. Ich war Gott ungehorsam und dann, Gott schickt mich zu Ihnen. So, was ist Ihr Problem? Sagt er, ich gucke den Turm an und überlege, wenn ich von oben runterspringe, ob es ausreicht, dass ich tot bin. Er sagt, machen Sie nicht. Da bin ich in die Fuggerstadt um die Ecke gegangen, habe mit ihm gebetet und ihn zum Heiland geführt. Und viele Jahre habe ich Kontakt gehabt, jemand aus Flensburg, der fährt von Flensburg runter, um in Augsburg vom Turm runter zu springen und sich sein Leben zu beenden. Und niemand weiß, wo er geblieben ist. Verstehst du? Und ich durfte ihn zum Heiland führen. Wie viel Heil geht verloren, wenn wir nicht auf die Stimme Gottes hören? Wir haben einen Auftrag. Unsere Erlösung ist ein Werk Gottes. Und weißt du, Gott arbeitet. Gott zeigt die Menschen, zu denen du hingehen sollst und zu denen du nicht hingehen sollst. Auch die zeigt er dir. Beides zeigt er dir. Gott zeigt es. Und Gott bringt dich dorthin. So wie hier den Jona. Weißt du, da gerieten alle in Panik. Und plötzlich sind alle so nervös. Und Gott ist auch der Gott, der Panik verursacht. Er sagt, ja, was ist denn mit uns los? Da wackelt der Boden. Und das Los fiel auf Jona. Er fürchtete sich vor den Leuten, die Wahrheit zu sagen. Vielleicht hast du auch Angst, dich der Wahrheit zu stellen und zu sagen, das ist der Wille Gottes. Das will der Herr von mir und ich laufe ständig weg. Und da müssen andere Mörder werden. Die Leute im Schiff, die müssen Mörder werden, die müssen den Kerl da über Bord werfen. Spreche noch ein Gebet vielleicht und dann weg mit dir. Weißt du, es gibt keine andere Lösung mehr, um jemand auf die Berufung zu bringen. Da müssen die Ärzte, da müssen die Rechtsanwälte, da müssen alle dran arbeiten, dran glauben, weil sie hier einen auf die Spur wieder bringen sollten. Weißt du, beten allein und Gott zu beschwichtigen, genügt nicht. Weißt du, das haben sie gemerkt, beten nützt nichts. Wir beten schon alle im Schiff. Das nützt nichts. Jetzt muss man handeln. Jetzt muss man was tun. Und das ist Erlösung. Gott erlöst uns, dass wir etwas tun. Und Jona war selber, der zustimmte. Bitte werft mich über Bord. Das war sein Vorschlag. Ich ergebe mich. Ich kapituliere. Ich überlasse mich Gott jetzt, was Gott mit mir macht, ist mir vollkommen egal. Jetzt, ich liefere mich Gott aus. Und genau das ist die Situation, wie Gott einen mit einem weiterkommt. Erst wenn du dem schweren Weg zustimmst, übernimmt Gott die Führung in deinem Leben. Erst wenn du zustimmst, werft mich raus. Erlöst dich Gott von deiner Angst. Erlöst dich von deinem Ungehorsam. Erlöst dich von deinen Sünden. Erst wenn du ihm zustimmst, fängst an zu begreifen, jetzt arbeitet Gott. Herr, wenn du mir noch einmal Gnade schenkst, werde ich nach Ninive auf alle vier kriechen. Bekommst neue Einblicke, neue Erfahrungen, kommst auf den richtigen Weg. Weißt du, komisch, Jona kann im Schiff schlafen. Viele Christen schlafen so selig. Oh, Halleluja, Heiland, heute ist ein schöner Tag. Dies ist der Tag, den du gemacht hast. Lass mich uns voll und fröhlich sein. Aber du weißt gar nicht, dass um dich die Welt tobt. Gott will dich erretten. Er rüttelt an deiner Türe. Und merkst du nicht, wie Gott ständig klopft? Es ist nicht das Herz. Es ist nicht die Niere, es ist nicht die Galle, es ist nicht die Leber, es ist nicht irgendwas Äußeres, es ist etwas Inneres. Gott will zu uns rein. Ich stehe vor der Tür. Und erst dann werft mich raus. Das ist die Lösung. Ich ergebe mich. Ich kapituliere. Schluss. Und deshalb, es sei denn, wir sterben, dann kann das Weizenkorn zum neuen Leben erwachen. Lass uns aufstehen und lass uns zu Gott gehen. Und lass uns heute uns dem Herrn stellen. Ich weiß nicht, wo du stehst heute. Irgendwo bist du vielleicht unter dem Rizinusbaum, vielleicht in der Wüste und guckst jetzt zu, was passiert jetzt. Jetzt guck mal und wir wollen zuschauen, was jetzt passiert, wie es mit der Gemeinde weitergeht, wie es mit den Christen weitergeht, wie es mit dem Bruder weitergeht, wie es mit der Schwester weitergeht, wie es mit dem Pastor weitergeht, wie mit der Mission weitergeht. Wir gucken nur zu. Gott braucht keine Zugucker. Weißt du, wir werden plötzlich mit hineingenommen. Und dann kriegst du den Mund nicht mehr zu. Weißt du, da wirst du plötzlich so vom Herrn ergriffen und sagst, lieber Gott, jetzt bin ich ein Teil des ganzen Geschehens. Um mich dreht sich alles. Das ganze Buch Jona dreht sich um Jona, bis er Gott gehorsam ist. Und Gott will uns zum Gehorsam bringen. Schmeiß mich raus. Verstehst du, das ist ein Gebet. Das ist eine Bitte, die er da an die Leute richtet. Vater, ich danke dir, dass du uns den Weg zeigst zur Wahrheit. Erforsche mich, Gott, und erfahre mein Herz und siehe, wie ich denke, so schreibt der Psalmist, und stell mich auf dem richtigen Weg. Herr Jesus, du bist dabei, jeden Einzelnen zu erlösen, zu befreien, aus der Verklemmung herauszuholen, aus den Ängsten herauszuholen, in denen er drinsteckt. Herr, ich danke dir für die Erlösung, die jetzt mitten unter uns, in unserem Volk geschieht. Wohl dem, der es merkt, wohl dem die Augen aufgehen, wohl dem, der hört die Stimme des Herrn und der Stimme des Herrn gehorcht und weiß, was Gott will. Vater, ich danke dir, dass deine Gnade mit uns noch nicht aus ist und dass deine Gnade immer noch funktioniert und dass du Menschen gnädig bist. Ich preise dich, Gott, dass du den Menschen noch offenbarst, dass du Dinge geschehen lässt um uns herum, dass wir aufwachen und dass wir nüchtern werden, dass wir sachlich werden, dass wir natürlich werden, dass wir menschlich werden, dass wir gnädig werden. Und Herr Jesus, und dass mit uns das passiert, was passieren muss, damit wir dorthin kommen, wo du uns haben willst. Dein Wille geschehe. Lass uns das Vater unser miteinander sprechen. Unser Vater in dem Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Im Himmel, so auch auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.